Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Und wenn ich aber quasi stehen bleibe bei der Abwertung und sage, ah, jetzt wollen sie das, dann lenke ich ja selber davon ab, dass es zur Wertschöpfung kommt. Wir haben aber oft, das sehen wir, wenn wir forschen, dass Daten aus der psychologischen Forschung, aus der neurowissenschaftlichen Forschung keinen Eingang finden in die Arbeitsgestaltung. Und das wollen wir mit dem Buch so ein bisschen auch verändern, dass wir sagen, guck mal, hier sind ganz viele Daten, es ist belastbar, es ist Evidenz, die wir dir hier liefern. Da kannst du darauf vertrauen, dass es gemessen. Also die Bandbreite ist ja riesig. Und da kann ich nur sagen, den Supermann möchte ich gerne mal kennenlernen, der das alles besser weiß und kann als seine Mannschaft.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum ist jetzt Schluss mit lustig? Für dieses Gespräch habe ich die New Work-Expertin, Rechtsanwältin und Bestseller-Autorin Vera Starker eingeladen. Zur Person. Vera Starker begleitet Vorstände, ManagerInnen und Führungskräfte mit hypnosystemischen Konzepten in herausfordernden Managementsituationen, Veränderungsprozessen und bei der digital-kulturellen Weiterentwicklung ihrer Unternehmen. Ihr erstes Buch »Hypnosystemische Perspektiven im Change Management« erschien 2017 im Springer Gabler Verlag. Und ihr zweites Buch »Most Wanted – Chef der Zukunft« MWD 2019 im Rosberg Verlag. Weitere Bücher im Rosberg Verlag von Vera Starker sind »Endlich wieder konzentriert arbeiten«, »Wertschöpfung im digitalen Zeitalter«, »Wirklich, wirklich neu denken«, »The Focused Company New Workbook für Unternehmen 2020«, »Ich war noch niemals in New Work«, »Ameise Ada und ihre Version vom agilen Ameisenhaufen 2021« und die New Work Buchreihe »New Work in der Medizin 2022«, »New Work in der Industrie 2023« und »New Work in der Architektur 2024«. Vera Starker hat mit Elisa van Amann das Buch »The Focused Hospital« herausgebracht. Wie konzentriertes und fokussiertes Arbeiten in Kliniken gelingt. Und mit Dr. Katharina Ross das Sachbuch »Mut zur Zuversicht, wie uns in Zeiten globaler Krisen eine aktive Zukunftsgestaltung gelingt« 2024, für das der Zukunftsforscher Matthias Hawkes ein Vorwort beigesteuert hat. Außerdem ist die Autorin der erfolgreichen Kinderbuchdetektivreihe »Die Hauptstadtdetektive« mit aktuell 5 Bänden, in denen pro Band jeweils ein Grundgesetz eine wichtige Rolle spielt. Vera Starker ist Wirtschaftspsychologin, Senior Coach im DBVC, MBA in systemischer Organisationsentwicklung und Rechtsanwältin mit Schwerpunkt Wirtschaftsrecht. Zu ihrem aktuellen Buch. Schluss mit lustig über das Ende der neuen Arbeit und warum das der falsche Weg ist. Die Krisenstimmung ist in den Unternehmen angekommen, auch dann, so zeigt eine aktuelle Studie, wenn das Unternehmen selbst gar nicht von der Krise betroffen ist. Das führt dazu, dass viele Unternehmen wieder in die klassische Restrukturierung gehen, um effizienter zu wirtschaften und Kosten einzusparen. Gleichzeitig ist aufgrund der Digitalisierung, KI, des Klimawandels ein tiefgreifender Wandel der Unternehmen vonnöten. Eine für Management und Führungskräfte herausfordernde Situation und das Ende von New Work. Denn im Management von Krisen sind grundsätzlich andere Kompetenzen erforderlich als in der systemischen Transformation von Organisationen, sodass in der aktuellen Gleichzeitigkeit Management und Führungskräfte völlig neu gefordert sind. Die beiden Ansätze, Effizienzsteigerung und Organisationsentwicklung, die bislang eher in einem Entweder-oder-Verhältnis zueinander standen, in einem Sowohl-als-auch miteinander zu vereinen. Das Buch zeigt auf, wie dieser Weg gelingen kann. Die beiden Spiegel-Bestseller-Autorinnen und Unternehmensberaterinnen erläutern wissenschaftsbasiert, dass es sich wirtschaftlich deutlich mehr lohnt, neues Arbeiten konsequent weiterzuverfolgen und eher noch zu intensivieren, damit Unternehmen sowohl den Krisen als auch den Transformationsbedarfen wirksam und erfolgreich begegnen können. Und jetzt freue ich mich sehr, Sie hier herzlich begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, liebe Vera.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Danny. Freue mich.
Liebe Vera, wärst du so lieb? Ich habe zwar schon viele Worte im Anfang, dass ich für dich gefunden, vor allem für die sehr lange Reihe an bereits veröffentlichten, erfolgreichen Titeln. Aber wärst du so lieb und würdest uns mit eigenen Worten sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Ich fürchte, dafür würden wir mehrere Folgen brauchen. Aber ich versuche es mal in ganz kurz und knapp. Ich bin ja im Erstberuf Rechtsanwältin und habe da ganz viel so Kollektivarbeitsrecht gemacht und habe Fusionen begleitet und war immer ganz erstaunt, dass wir, obwohl wir eine lupenreine juristische Fusion gemacht haben, die Leute gar keine Lust haben, miteinander zu arbeiten. Und es war für mich ein großes Mirakel. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen und habe gedacht, Mensch, doch interessant, so jenseits der Paragraphen. Und habe dann mein MBA in systemische Organisationsentwicklung gemacht und habe gedacht, das ist interessant, Gruppendynamik und auch überhaupt Systemtheorie. Mein Gehirn stand in Flammen quasi, weil bei der Juristerei gibt es schon auch natürlich viel Entweder-Oder und wenig sowohl als auch. Und dann habe ich war ich Personalleiterin, ich wollte mal Konzern von innen kennenlernen, habe mir auch meinen ersten Hörsturz da abgeholt, so ne, Mitglied der Geschäftsleitung international und China und überhaupt, also war so Hans Dampf in 28 Gassen, hatte dann alles dadurch fusioniert, was man fusionieren konnte, und habe dann gedacht, jetzt bin ich reif für die Selbstständigkeit, und bin das jetzt seit vielen Jahren und ich sag mal, mache sehr viele Ausbildungen so ein bisschen jenseits von dem Klassischen vielleicht. Also ich habe eine traumatherapeutische Ausbildung, weil ich verstehen wollte, warum Vorstände manchmal so ausrasten, obwohl ich also aus meiner Perspektive gar keinen Anlass sehe. Oder auch das Hypnosystemische, also das strukturierte Arbeiten mit unbewussten Prozessen, das ist immer so meine Übersetzung. Und noch viele andere Ausbildungen, die mir so ermöglichen, immer wieder neu drauf zu gucken. Und mein Schwerpunkt ist jetzt eigentlich Transformation in jeglicher Couleur. Ne, ob es eine Restrukturierung ist, ob es eine klassische, auch qualitative Transformation ist, ist eigentlich wurscht. Und aus all diesen Perspektiven und letztendlich auch ein Stück aus der strukturierten juristischen Perspektive gucke ich eben auf Organisationen und unterstütze Vorstände und Geschäftsführer darin, das mit der eigenen Führungsmannschaft gut zu managen, diese Veränderung.
Ja, sehr stark. Das klang jetzt tatsächlich ein bisschen distanzierter als ich dich, also oder sachlicher oder fachlicher, als ich deine Büchereien auch wahrnehme. Das meine ich total positiv. Mhm. Wenn ich nämlich den Begriff New Work sehe, der sich bei dir komplett überall widerspiegelt. Also es ist bei dir keine Träumerei, es ist hands-on, es ist Umsetzung. Was bedeutet für dich New Work? Weil du hast das ja in ganz vielen Bereichen schon erfolgreich begleitet.
Nein, also das ist in der Tat so ein bisschen entromantisiert, glaube ich, wie ich das sehe. Weil für mich ist das völlig absurd, dass wir von der Idee ausgehen könnten, der jetzigen Komplexität mit einer Arbeitsweise von vor 120 Jahren zu begegnen. Also das finde ich mal schwer mutig. Und deswegen beantwortet New Work für mich die Frage, wie müssen wir eigentlich im digitalen Zeitalter arbeiten, damit wir produktiv sind, also echt produktiv, ne? Nicht 160 Meetings und 28.000 E-Mails, sondern wertschöpfend produktiv sind und gleichzeitig leistungsfähig. Und das hat sehr viel mit Menschen zu tun, weil die Bruttowertschöpfung in Deutschland ist zu knapp 50% wissensnahe Dienstleistung. So, und da stellen sich die Fragen, wie kann das eigentlich gelingen und wie müssen wir anders arbeiten, wie müssen wir Organisationen anders gestalten, also auch strukturell, damit wir die beste Wertschöpfung hinten rauskriegen. So, das ist für mich die Frage nach New Work und das sagt ja gleichzeitig auch schon aus, dass es kontext- und wertschöpfungsspezifisch ist. Also es gibt gar keine Blaupause.
Mhm. Dein Buch ist ja extrem zeitgemäß und trifft gleich, glaube ich, wie so ein Komet zur richtigen Zeit auf den Planeten auf. Also wir haben ja gerade, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben Inflation, wir haben Fachkräftemangel, wir haben gerade so viele Themen, die Polykrisen in den Unternehmen. Und was ja gerade passiert ist, sagt, okay, jetzt lassen wir mal diesen ganzen Happy People Culture Quatsch sein. Haben wir jetzt genug Geld für investiert und jetzt gehen wir zurück in die Produktivität. Und genau in diese Aussagen stößt ja euer Buch. Also es ist ja auch noch von Katharina Roos und Sebastian Holtkämper. Was nimmst du gerade wahr? Was passiert in der Gesellschaft? Und vielleicht kannst du auch sagen, wie ist dieses Buch entstanden? Also was ist so diese Genesis? Ich sage, es kommt jetzt zum richtigen Zeitpunkt, aber es muss ja auch einen Schmerz, einen Anlass etc. gegeben haben.
Also wir haben im Frühjahr, haben die Katharina und ich, ein Buch über Zuversicht geschrieben, über den Mut zur Zuversicht, weil wir schon mal zeigen wollten, wenn wir alle permanent in dieser Empörung sind, in dieser Krisenstimmung, was macht das eigentlich mit uns Menschen, was macht das mit unserem Potenzial, was wir haben. Das hatten wir aber so ein bisschen an die Allgemeinheit gerichtet, dieses Buch. So, und da habe ich aber schon auch gesehen, dass das kein gesellschaftliches Phänomen nur ist, sondern auch eins, was sich in den Unternehmen breit macht, diese allgemeine Krisenstimmung. Und bei der Katharina und mir ist das so, wir sind so eine Art Forschungsgemeinschaft. Immer wenn wir was sau interessant finden, gucken wir, gibt es schon Studien dazu aktuelle? Und wenn nicht, dann machen wir halt eine Forschung. Und dann haben wir gesagt, wir halten jetzt mal das Thermometer in die Unternehmen rein und haben das auch gemacht. Über 1000 Menschen quasi in Unternehmen auch befragt und haben sehr schnell gesehen, dass diese allgemeine Krisenstimmung in den Unternehmen angekommen ist und sogar in den Unternehmen, die gar nicht von der Krise betroffen sind. Das heißt, wir konnten statistischen Phantomschmerz ausmachen. Und das war auch ein bisschen unsere Kernhypothese, dass die Menschen das fast gar nicht mehr unterscheiden können. Weil sie so in diesem, also im Hypnosystemischen würde man sagen, in dieser Krisentrance stecken. Ja, also ob die Bahn nicht funktioniert, morgens der Bus zu spät kommt oder irgendwie der Handwerker was falsch macht. Also wir sind ja immer 20 Sekunden später schon beim, also kommunikativ 20 Sekunden später beim Untergang von Deutschland.
Ja, ja, ja.
So, und na, das haben wir eben in Bezug auf Unternehmen untersucht und siehe da, da funktioniert es ähnlich, ist auch irgendwie logisch. Die Leute geben ja nicht ihre Stimmung an der Garderobe ab, wenn sie das Unternehmen betreten. Aber trotzdem, nur weil es plausibel ist, heißt ja nicht, das ist so. Das muss man mit der Forschung dann auch nochmal herleiten. Und das heißt, das ist uns gelungen. Und wir waren aber auch so ein bisschen doch überrascht, würde ich sagen, in welcher Intensität sich das in den Organisationen widerspiegelt.
Jetzt finde ich es ja total spannend, weil du dich ja genau, also du kommst aus der Wirtschaftswissenschaft, unter anderem jetzt mit, auch mit dem MBA oder aus dem Juristischen und gleichzeitig hast du diese hypnosystemischen Sachen. Das heißt, du bist vertraut mit Ratio, aber auch mit Emotio. Das heißt, mit den unterbewussten Geschichten. Und es gibt ja auch, ich sag mal, so ein Bauchgefühl, eine Intuition, die in uns inhärent ist. Und bei vielen, da denke ich mir, habt ihr den Schuss nicht gehört? Also seht ihr nicht, was gerade auf der Welt passiert? Eine Entwicklung, wo ich sage, okay, es gibt technologische Disruptionen, AI, Elektrifizierung, China als Markt mit Elektromobilen, was jetzt jeden siebten deutschen Arbeitsplatz irgendwie in Deutschland betrifft, in der Autozulieferindustrie. Das heißt, bei manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Leute die Augen nicht aufmachen und nicht sehen, was in der Welt passiert. Und wenn wir jetzt aber in die Forschung reingehen, was sind das für Unternehmen, wo du sagst, die haben zwar dieses negative Gefühl, diesen Vibe, dass da irgendwas nicht richtig ist, aber eigentlich geht es denen gut. Das heißt, was ist objektiv und was ist so subjektiv? Wie kann man das trennen?
Also die, ich sag mal objektiv, würde ich sagen, hat die deutsche Wirtschaft diese systemische Transformation ja noch gar nicht durchlaufen. Was ja ein Teil des Problems ist. Also auch ein Teil dieses Abgehängtseins, was wir an vielen Stellen sehen, liegt ja daran, dass es eben diese systemische Transformation nicht gibt. Ich sage deswegen systemisch, weil es natürlich einzelnen Unternehmen schon gelungen ist. Es gibt ja die Leuchttürme.
Was verstehst du unter systemischer Transformation?
Dass die Unternehmen jetzt rein vom Organisationsdesign her rausgehen aus dieser krassen Hierarchie, reingehen in die dezentrale Wertschöpfung, um besser mit Komplexität umzugehen. Dass diese ökologischen Aspekte, also die sozial-ökologische Marktwirtschaft, die wir anstreben müssen, dass die eine völlig andere Berücksichtigung schon in der Strategieentwicklung finden. Ja, dass aber auch wir deutlich besser verstehen, was du gesagt hast, diese ganzen generativen Anwendungen, wie das unsere Arbeit verändern wird. Und das muss, also ich würde sagen, jedes Unternehmen müsste schon diskutiert haben, wie sich ihre Wertschöpfung, wie sich die eigene Wertschöpfung verändert durch die generative KI und AI. Und das meine ich mit struktureller Transformation, also diese Dynamiken im Außen aufgenommen haben und verstoffwechselt haben in der eigenen Strategie. Und auch methodisch, ne? Sprich Organisationsdesign, welche Art von Führung brauche ich dann, welche Art von Prozessen brauche ich dann. Also dieses ganze Durchdeklinieren von dem, wie man verändert aufs Außen reagieren muss.
Ihr habt ja auf LinkedIn auch schöne Beiträge nochmal geteilt, auch zum Harvard Business Manager, also dass dieser Ruf, dieses Retro-Management zurückkommt, dieser Ruf nach autoritärer Führung. Mhm. Was glaubst du, wo kommt das her und warum ist das nicht überwunden?
Wir haben ja ehrlicherweise, als wir gestartet sind, war eine der Forschungshypothesen, dass die Mitarbeitenden eine engere Führung brauchen, wegen der Krise. Und waren natürlich baff erstaunt, dass die Mitarbeitenden sagen, nee, das ist gar nicht das, was wir brauchen. Die Führungskräfte hingegen aber zu 2/3 gesagt haben, wir brauchen autoritäre Führung. Und die definiert sich, so wie wir es in der Studie abgefragt haben, mit klarem Top-Down, Ansagen von oben, kein Widerspruch, keine Diskussion, keine Einbindung. Ja, manchmal geht das so ein bisschen drunter und drüber bei LinkedIn, wo dann Leute schreiben, ja, aber die Führungskräfte müssen ja Entscheidungen treffen. Ja, bitte. Das ist ihr Job. Deswegen gibt es sie überhaupt. Aber dass dieses Top-Down und diese klare Ansage und Durchgriff, die führt ja dazu, dass der eigene Entscheidungsspielraum von den Mitarbeitenden deutlich verkleinert wird. So, und das ist für die Mitarbeitenden natürlich hochproblematisch, weil man stelle sich das vor, man darf nicht mehr selbstständig denken, sondern muss auf die Ansage warten. Ich überzeichne das ein bisschen, um das mal zu verdeutlichen. Und der zweite Punkt ist, stell dir vor, es ist Krise und du kannst nichts dagegen tun. Da ist die Ohnmacht vorprogrammiert. Und was machen mit Menschen mit Ohnmacht? Entweder rasten sie aus oder sie wenden sich ab. Und da sehen wir gesamtgesellschaftlich, da gibt es nämlich Abwendungstendenzen. Und deswegen ist das so bemerkenswert, dass wir dieses deutliche Auseinanderfallen haben. Und was wir an den statistischen Daten sehen, ist, dass die Führungskräfte sich damit selbst stabilisieren in der Krise. Das ist, man könnte sagen, es ist eine Coping-Strategie.
Psychologisch oder ökonomisch oder existenziell?
Nee, es ist psychologisch, aber nicht als bewusst reflektierter Vorgang. Mhm. Ich mache jetzt mal Top-Down und dann geht es mir besser. Sondern als intuitiver, als Coping-Strategie. Ne? Also das, was Menschen quasi tun, wenn sie mit irgendwas umgehen müssen. Und deswegen bezeichnen wir das auch als Reflex, wobei es natürlich medizinisch betrachtet kein Reflex ist. Da gibt's, also die gibt es nur auf der körperlichen Ebene. Aber seelisch betrachtet ist das eine Coping-Strategie, ein selbststabilisierender Reflex. Und was wir sehen, ist, dass je weiter wir nach oben gehen, umso stärker ist dieser Reflex ausgeprägt. Auf der CEO-Ebene. Und die sind aber dennoch deutlich zuversichtlicher auf der CEO-Ebene, weil sie sagen, naja, das ist schon ganz schön Mist, was da draußen ist. Ich habe Krisen erleben, aber wenn ich den Durchgriff kriege und hier mal richtig aufräumen kann, dann wird das schon. So könnte man das übersetzen, was die sagen. Und das mittlere Management sagt, wir nehmen total stark die Krise wahr. Wir brauchen den Durchgriff, sonst kriegen wir es gar nicht hin. Also die Zuversicht sinkt nach unten deutlich. Und die brauchen den Durchgriff vermeintlich, um überhaupt klarzukommen. So, das heißt, wir haben letztendlich 3 unterschiedliche Anspruchsgruppen identifiziert. Einmal so ganz oben das Top-Management, dann die Führungskräfte in der Mitte und die Mitarbeitenden darunter. Und wir haben sehr unterschiedliche Bedürfnisstrukturen und damit kann man auch deutlich sehen, dass wir so Abkopplungseffekte haben. Ne, wo sich oben wirklich von unten abkoppelt. Und wenn wir jetzt aber überlegen, dass ja die meisten Interventionen, Führungsinterventionen, strategische Interventionen in die Unternehmen rein, die kommen ja von ganz oben. Das heißt, wenn die oben quasi die Luft eine andere ist, dann bringe ich Maßnahmen in die Organisation, die unten gar nicht anschlussfähig sind. Was ich aber nicht sehe, weil ich abgekoppelt bin. Und da wird es problematisch.
Ja, ich finde es gerade ganz stark, weil ich habe das gerade sehr, sehr klar bildlich vor mir aus einem Lego-Workshop, wo ich mit unterschiedlichen Teams gearbeitet habe und die haben den Vorstand dann illustriert und das war so ein Boot, was ganz, ganz weit weg war, mit so einer ganz dünnen Leine, was dann in die unteren Bereiche des mittleren Management ging, aber die waren halt wirklich weit, weit weg und waren komplett entkoppelt. Und dieses mittlere Management mit seinen Inseln hat dann die ganzen Verbindungen gebaut. Und das hat einfach sehr stark resoniert gerade mit mir, weil das genau das ist, was ich wirklich in einer bildlichen Darstellung bei Lego gesehen habe. Und ich habe auch das Gefühl, dass man das mittlere Management lang genug, oder man hat das lange, glaube ich, getreten. Und auch aus unseren Transformationsgedanken her, aus den agilen Ansätzen, wir brauchen nicht die Lähmschicht mit das heißt, wir müssen das wegmachen und die sind ja nur, die stören ja nur, die behindern ja, die setzen ja nicht um und wir brauchen Selbstorganisationen. Wie ist da so deine, du hast ja eine schöne Metaperspektive auch auf die unterschiedlichen Bereiche, Architektur etc. Was sind so deine Erfahrungen, was ist gelungen in so systemischen, strukturellen Transformationsprozessen und was ist so gescheitert? Du hast ja da ganz viele Lessons learned.
Also zuallererst mal habe ich auch eine Haltung zu dieser Bezeichnung der Lähmschicht. Mhm. Und da gibt es ja auch Studien, wo die CEOs sagen, so das größte Problem ist das mittlere Management. Ich finde das, ich sage es mal ganz deutlich, unverschämt. Mhm. Weil, warum ist der Job im mittleren Management so wahnsinnig anstrengend für viele? Weil da werden die Ambivalenzen ausgependelt von der Organisation. Mhm. Ja, und wir haben Bedürfnisstrukturen von unten, die unmittelbar erlebt werden in der direkten Führung. Und wir haben Anforderungen von oben. Und zwar deutliche Anforderungen aus meistens dieser Abkopplung heraus betrachtet, eben nicht operativ durchdacht. Und auch gar nicht szenarisch durchdacht. Ne? Das ist meist sehr linear, was da kommt. So, und das versuchen die auszupendeln. Und das ist ein harter Job. Ich sage das mal in aller Deutlichkeit. Den ich sehr respektiere. So. Und jetzt muss man ja überlegen, ist das eigentlich das, wie wir glauben, diese strukturelle Transformation in eine sozial-ökologische Marktwirtschaft mit den Unternehmen hinzubekommen, wo wir auch ja diese Wahnsinns-Innovationsboosts brauchen. Ja, weil das Potenzial an Menschen ist ja da in Deutschland. Mhm. Und da sage ich nein, weil natürlich brauchen wir, wenn wir sehen, wo findet denn eigentlich die Wertschöpfung statt? Und das ist ja nicht im Management, sondern das ist bei den Mitarbeitenden. Also wo wird gearbeitet? Mhm. Bei den Mitarbeitenden. Das heißt, ich muss die so enablen und denen einen Raum schaffen, dass dort die Produktivität gesteigert werden kann, dass dort die Innovationskraft gesteigert werden kann. Und das ist aus meiner Sicht die Kernaufgabe von Führung. So, und das geht aber jetzt heute nicht mehr wie vor 30 Jahren. Und in der Krise geht es schon erst recht nicht mehr wie vor 30 Jahren. Und jetzt ist nicht so, dass wir in unserem Buch sagen, wir haben das Patentrezept, sondern wir machen einen Aufschlag zu sagen, in welchen Handlungsfeldern sollte sich denn was ändern, damit es Führungskräften möglich wird, diesen Wertschöpfungsraum so zu gestalten, dass er in der Krise funktioniert, dass er flexibel, adaptiv ist und produktiv. Und von der Grundlogik her, da gehe ich jetzt mal in meine psychologische Perspektive, folgt daraus sogar eine höhere Zufriedenheit.
Mhm. Ich nehme mal kurz auf, was du gesagt hast im Sinne, ich habe einen Podcast, nehme so alles auf. Aber ich erlebe halt gerade auch diesen Trend und da geht ja auch drauf ein, wenn es auf die Gen Z geht. Das heißt, die Babyboomer, die gehen jetzt mal richtig schön alle langsam in Rente. Das heißt, wir haben jetzt ganz viele Arbeitskräfte mit einer gewissen Einstellung, die ja in die verdiente Rente gehen. Und dann gibt es eine Gen Z, die in den Zeiten eines Überangebots an Arbeit, behaupte ich mal, weil sie sind die knappere Ressource, ein berechtigtes Anspruchsdenken haben oder in einer Position sind, in der sie sehr stark sagen können, was sie wünschen. Und meine Generation, keine Ahnung, nehme ich mal Gen X, die jetzt so im mittleren Management ist, hat so ein Thema damit, dass der Wertschöpfungsgedanke nicht ausreichend ausgeprägt zu sein scheint bei der Gen Z. Was sind so deine Erfahrungen oder was hältst du von der Kritik an der sogenannten Gen Z im Arbeitskontext?
Also zuerst einmal versuche ich ja in jedem meiner Bücher immer aufzuklären, dass es ja die Gen Z gar nicht gibt. Das ist ja schon mal der Showstopper Nummer 1 für die ganze Beraterbranche. Da richte ich mich sehr so nach den Studien von dem Professor Schröder, dem Soziologen, der das untersucht hat, oder Herrn Zacher, dem Professor aus Leipzig, die sagen, das ist kein Generationenthema, es sind Alterseffekte. So, aber nichtsdestotrotz reden wir über die Alterseffekte, die da sind. Mhm. Da habe ich eine Haltung zu. Ich finde es auch wieder, nutze ich dieses klare Wort, unverschämt, wie systematisch diese Generationen und diese jungen Menschen abgewertet werden. Das empört mich, kann ich wirklich nicht anders sagen. Und ich erlebe es auch anders. So, das heißt, als ich noch im Konzern gearbeitet habe, ich kenne das ja von innen, das war ein Hochhaus, Und in diesem Hochhaus konnte man von außen immer sehen, wo noch Licht an ist. Und dann bin ich abends von der Dienstreise gekommen, bin mit dem Aufzug hoch und habe gedacht, cool, der Kollege ist noch da, dann kann ich den direkt was fragen. Es war irgendwie 21 Uhr irgendwas. Stürme in dieses Büro, das Büro ist leer. Licht ist an, Rechner ist an. Gedacht, naja, der ist vielleicht gerade kurz austreten, habe eine Weile gewartet. Es kam niemand. Am nächsten Tag habe ich gesagt, hey, wo warst denn du? Der Rechner war an, das Licht war an. Und dann hat er gesagt, pst, ich verrat's dir mal. Wir arbeiten mit Timer. Und dann habe ich gesagt, was heißt das? Und dann hat er gesagt, naja, wir stellen das Licht per Timer an und auch den Computer, weil wir haben die E-Mails vorgetimt. Damals war das noch Lotus Notes, ganz weit vorne technisch. Und weil, ne, sonst machst du ja hier keine Karriere. So.
Präsenzkultur.
Und von dieser albernen Scheiße, wenn ich das mal so hart sagen darf, kommen wir. Dass wir simulieren, um 22.26 Uhr noch eine E-Mail geschrieben zu haben. Und die jungen Leute, auf die ich treffe, die sagen, sorry, aber sowas mache ich nicht. Ja, die machen keinen Unsinn. Und ich finde diese Weigerung, wenn ich das mal so sagen darf, Unsinn zu machen, die finde ich höchst gesund. Und dass meine Hypothese dazu ist, dass wir auch, es kommt so ein bisschen aus der traumatherapeutischen Ausbildung, die ich habe, ist meine Hypothese, dass in dieser transgenerationalen Traumatisierung aus dem Krieg heraus, diese Glaubenssätze, die X-Generation sehr stark noch mitbekommen hat, da musst du durch, hat mir auch nicht geschadet, stell dich mal nicht so an, man steht nicht auf, bevor man das nicht fertig hat. Und die haben ja natürlich der Kriegsgeneration wahnsinnig geholfen, das ganze Schlimme zu überleben. So, und jetzt bin ich Kriegsenkel, ich kenne diese Sätze auch noch. Meine Tochter kennt sie nicht mehr. Das heißt, wenn die sagt, das macht mir überhaupt keinen Sinn, warum sollte ich das tun? Dann stößt es auf mein Wertegefüge, was noch sagt, stell dich nicht so an, da musst du durch. Und zack, habe ich einen Konflikt, zumindest mal auf der Werteebene. Und das ist aber etwas, was wir nicht unbedingt bewusst reflektieren, sondern wir kriegen ein Störgefühl. Und offensichtlich gibt es ja ein Bedrohungserleben bei manch einem Protagonisten in einer gewissen Altersklasse, weil sonst, ne, man wertet nicht einfach Menschen ab, sondern man wertet sie ab, wenn eine Betroffenheit da ist. Ne, Abwertung ist auch ein Selbstwertregulativ. Und dann kommen diese Situationen zustande und die, deswegen glaube ich, es ist, ich glaube auch, wir müssen im Übrigen raus aus dieser Erpressergeschichte, Arbeitgeber-Arbeitnehmermarkt. Haben wir auch schon ein paar Runden gedreht. Ich finde, gar kein Arbeitgeber sollte sich erpressen lassen. Umgekehrt auch nicht. So, das heißt, ich gucke auf diese Generation, auf diese jungen Menschen und sage, wann erlebe ich sie höchst produktiv? Was ist der Leistungsraum, den die brauchen, um ihre maximalen PS auf die Straße zu bringen? Und das ist die einzige Frage, die mich interessiert. Und wenn ich aber quasi stehen bleibe bei der Abwertung und sage, oh, jetzt wollen sie das, jetzt wollen sie das, dann lenke ich ja selber davon ab, dass es zur Wertschöpfung kommt. So, ja. Ich, in meinem Gefühl dürfte mal meine Generation, ich bin da ja mittendrin, ich bin ja auch ein Xer, dürfte mal ganz locker hier ein bisschen souveräner sein und die Nerven behalten, auf diese Menschen gucken und sie einbeziehen, sie auch fordern und sagen, was brauchst du, wie kann das funktionieren, partizipieren lassen, aber eben, wie gesagt, auch dahin führen, da wo es nicht da ist, dass die Leistung gut erbracht wird. Und ich habe wahnsinnig gute, viele Beispiele, wo das funktioniert, wo es auch so ein transgenerationales Funktionieren gibt, weil da eben nicht diese Stereotypen auf den Tisch kommen, alter weißer Mann und Gen Z. Das geht ja, wir sind ja mittlerweile im Abwertungstourette, ja, alle werten sich ab, sondern wo einfach richtig gut zusammengearbeitet wird mit der höheren Erfahrung, die da ist und mit dem neuen Blick und zusammen wird was draus.
Ich finde dein Themenbereich Werteebene und Glaubenssätze nochmal total spannend. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel auch meine inneren Treiber nehme, so sei stark, streng dich an. Welche Glaubenssätze oder Werte nimmst du bei der jüngeren Generation wahr? Was bewegt die und womit kann man sie auch begeistern?
Also ich habe ja dieses Buch Gen Z auch gelesen, was ja von sehr vielen jungen Leuten geschrieben wurde. Das ist bei Campus erschienen. Und es war so interessant, weil du hast beim Lesen hast du gemerkt, okay, es gibt nicht das eine. Weil jeder von diesen Autoren und Autorinnen hat was völlig anderes geschrieben. Und dann war irgendwie klar, okay, wir müssen zurück zur individuellen Perspektive. Also diese Fantasie der Schablone, die funktioniert nicht. Deswegen würde ich immer sagen, was für mich gut funktioniert, ich merke eigentlich schon im Bewerbungsverfahren, ich arbeite viel und gerne mit jungen Leuten, ich merke das da eigentlich schon, was für Fragen die stellen. Ne? Also, dass sie auch fachliche Fragen zum Beispiel stellen. Also sich schon interessieren, wie genau macht ihr das, was genau macht ihr das, was ist das Ziel? Und da merke ich sofort, okay, da gibt's eine Brücke. So, und deswegen, und das nehme ich dann auf, weil die in meinem Verständnis, in meinem Grundverständnis hat Arbeit eine energiespendende Funktion. So, und deswegen gucke ich, mit welcher Energie steht mir jemand gegenüber. Und das ist ein bisschen für mich das Auswahlkriterium. Und dann gucke ich, was brauchst denn du, damit es für dich gut gehen kann. Ich arbeite da immer mit der Gebrauchsanweisung. Ich sage ja auch bei mir, wenn ich mit anderen Leuten zusammenarbeite, in meiner Gebrauchsanweisung steht unter Punkt 1, 2, 3 Folgendes. Ich gebe Auskunft über mich. Und so frage ich eben auch, gerade bei den jungen Leuten, wie kann das für dich denn gut gehen? Und dann merke ich ganz oft, dass sie das gar nicht sagen können. Weil sie nämlich auch nicht gewohnt sind, das, was man ihnen ständig unterstellt, ne, dass sie nur an sich denken und nur über ihre Bedürfnisse. Und dann sitzen die da und sagen, da muss ich eine Runde drüber nachdenken. Also so ganz wahnsinnig selbstorientiert ist es dann auch nicht. So, und diese Mühe sollte man sich machen.
Ja, ich glaube auch, da fehlt aber auch einfach Erfahrung. Und das meine ich jetzt nicht in eine Klischeekiste, aber keine Ahnung. Ich lerne heute mit Mitte 40 noch ganz viel über mich. Wie kann ich arbeiten? Ich habe mit 40 erst gelernt, dass ich gar nicht viele Menschen um mich rum brauche, um effektiv zu arbeiten. Früher habe ich gedacht, ich mag das und brauche das. Und jetzt sitze ich hier alleine im Büro und bin total glücklich. Und das habe ich aber erst mit 40 gelernt quasi. Das heißt, diese Frage, da braucht es vielleicht aber auch Erfahrungswerte. Und das ist aber vielleicht, wo ich dann so einen Tipp gern von dir hätte, wie das Führungskräfte regeln können. Weil ich erlebe tatsächlich sehr, sehr reflektierte Führungskräfte, die nach bestem Wissen und Gewissen ihre Ziele erreichen wollen mit den Mitarbeitenden. Und dann gibt es aber auch einfach Zielkonflikte, weil du sagst, es ist ein individuelles Führen, es gibt individuelle Bedürfnisse. Das heißt, die einen haben mehr Bedarf am sozialen Austausch und auch an sozialer Präsenz. Der andere sagt, nee, ich will in meiner Kämmerchen bleiben und mir reicht der Zoom-Call. Was würdest du solchen Führungskräften sagen, wie können die den produktiven Arbeitsraum für ihr Team gestalten?
Wir machen ja auch dieses Thema fokussiertes Arbeiten, haben wir ja sehr systematisch angegangen mit einem Framework, Focus Company. Und da ist es ja nicht so, dass die Berater von außen sagen, wie es sein muss, oder die Führungskräfte sagen, wie es sein muss, sondern wir gestalten einen sehr kompakten, strukturierten Prozess, wo die Leute miteinander cross hierarchisch 25 Fragen beantworten. Und da spielt es keine Rolle, wer welches Alter hat, oder sondern die mändeln quasi untereinander aus, wie können wir noch fokussierter, produktiver arbeiten. Und das, was ich so beobachte, ist in diesen Prozessen, und das ist wirklich beeindruckend, weil man ja auch gerade den Deutschen im Moment so eine schlechte Arbeitsmoral unterstellt, ich erlebe das wirklich sehr anders, kommt auf einmal auch ein besseres Verständnis zwischen den unterschiedlichen Jahrgängen, stellt sich her. Weil wir sehen das in vielen Studien, dass die auch beim Thema zum Beispiel konzentriertes Arbeiten oder so, dass die ältere Generation auch bei der Technik über ihre Erfahrung gelassener bleibt, die sich gar nicht so doll stressen lassen. Die Jüngeren werden da stärker gestresst. Und jetzt sagt man, jetzt würde natürlich jemand, der auf diesem Abwertungstourett rumreitet, sagen, ja, die halten ja nichts mehr aus. Wir sagen, nein, die anderen haben mehr Erfahrung. Die regulieren es über Erfahrung. Das heißt, ich würde als Führungskraft hingehen und sagen, was sind Ziele von mir? Was soll hier gemacht werden? Soll hier produktiver gearbeitet werden, konzentrierter etc. pp.? Würde es auf den Tisch legen? Sagen so, ich möchte jetzt mit euch diskutieren, wie wir da hinkommen, von dem, wo wir stehen, zu dem, wo es hin soll. Gibt es da noch, ne, wie können wir das ausformulieren, wo wir da hin wollen? Was ist dann anders? Ne? Also diese Zielbeschreibung gemeinsam zu machen und dann mit den Leuten zu diskutieren, wie kann das funktionieren? Und ich kenne das nicht, dass das nicht mitgetragen wird. Ja, Führungskräfte denken vielleicht das noch. Führungskräfte denken oft, sie müssen das alleine machen. Also die Selbstverpflichtung ist unheimlich hoch und die sind auch in Teilen, finde ich, sehr streng mit sich, was sie alles sein müssen, darstellen müssen, tun müssen, andienen müssen. Und das, glaube ich, da dürfen wir sie bitte draus befreien.
Ja. Ja, ich sage das ja immer so ein bisschen spaßhaft. Ich habe die eine Firma Paperwings Consulting, wo ich den Führungskräften beibringe, was sie alles können müssen. Und wenn sie das beherzigen, dann gehen sie automatisch in den Burnout. Und dann habe ich die andere Firma Resilienz Consulting für Führungskräfte im Burnout, die ich dann wieder aufbaue. Weil das natürlich einfach eine herausfordernde Aufgabe ist. Und das erste Buch, was ich damit habe, der Führerschein zum Resilienz-Coach-Business, da habe ich so eine Führungskraft, die so richtig in einem Sandwich ist. Und ich war ja lange noch in den Positionen. Das heißt, man hat ambitionierte Ziele von oben. Ja. Man hat Mitarbeiterbedürfnisse, berechtigte Mitarbeiterbedürfnisse und man selber ist ja auch irgendwo noch ein Individuum und man wird da so ein bisschen zwischen diesen Sandwiches so ein bisschen ja fast zerquetscht, dass das eine sehr, sehr undankbare Aufgabe ist, genau da dazwischen zu stehen.
Ja. Und deswegen, glaube ich, sind die Selbstkompetenzen jetzt umso wichtiger und da sind wir nicht bei Selbstmanagement oder bei Zeitmanagement, sondern Selbstkompetenzen im Sinne von Selbstführung, ne? Sich also selbst Zugang zu haben zu sich, um so eine innere Klarheit zu haben, weil wir ja eine dauerhafte, mindestens ambivalente Situation für die Führungskräfte haben. Mhm. Die müssen permanent Ambivalenzen ausbalancieren, vielleicht sogar Multivalenzen ausbalancieren. Und das gelingt gut, wenn ich einen guten Zugriff habe und sage, naja, Stichwort inneres Team, welche unterschiedlichen Impulse funken eigentlich gerade in mir, was knallt denn da aufeinander und wie korrespondiert es eigentlich mit dem Ziel, was ich habe? Und das ist, finde ich, das, was wir wertvoll beitragen können aus der Beraterperspektive, dass wir den Führungskräften ermöglichen, sehr effizient und schnell Zugriff auf das Innere zu bekommen, um mal zu gucken, ne, wie komme ich selber in eine gute Stabilität, in eine Klarheit.
Ja, also das finde ich auch, glaube ich, nochmal ziemlich stark, das, was ihr in eurem Buch auch rausarbeitet und was du vorhin auch schon mal beschrieben hast, dass die Führungskräfte, wenn sie jetzt zurück in autoritäre Führung gehen, eigentlich wieder in ihre Burnout-Sackgasse reinlaufen, weil sie dann wieder den Anspruch erheben auf Wirksamkeit alleiniger Führung, was nur in Zeiten von Polykrisen und in einer VUCA-Welt ja nur misslingen kann, weil sie die Komplexität allein ja gar nicht beherrschen können. Das heißt, sie brauchen ja das empowermäßige, ja, den empowermäßigen Führungsansatz, um wirklich die Kompetenzen von unten nach oben integrieren zu können in den Wertschöpfungsprozess.
Und wir sehen ja in der Forschung, dass Führungskräfte, die empowerment-orientiert führen, selber empowert werden. Da gibt es die Resonanzphänomene. Das heißt, die Führungskraft, die quasi psychologisches Empowerment, also das Modell anwendet, wird selber darüber stärker. Und das brauchen wir doch. Wir brauchen doch alltägliche Resonanzprozesse, die nicht Energie rauben, sondern Energie geben. Und wir haben im Moment zu viel Energieräuber da drin. Und wir benennen die dann und sagen, ja, das sind die schuld und die sind nicht gut und das ist nicht gut und verlieren uns in dieser Problemtrance irgendwie. Anstelle zu sagen, was ist das, was hier gerade passiert und wie muss ich mich neu kalibrieren oder wie kann ich mich neu kalibrieren, dass ich mit denen wieder in so einen Wertschöpfungsflow reinkomme.
Ja, finde ich total stark und ihr habt euch auch mit dem Thema Resilienz sehr intensiv auseinandergesetzt, was ich total wertstiftend finde. Und ihr habt auch dieses Kapitel Umgang mit Ungewissheit, Effizienz versus Multiresilienz. Was verstehst du unter dem Begriff Multiresilienz?
Also wir haben ja so einen herkömmlichen Resilienzbegriff, der kommt ja eigentlich aus der Maschinenkunde oder Materialkunde. Werkstoffkunde, sowas, genau. Mhm. Dieses Zurückschwingen in den uralten Zustand. Mhm. Aber das können wir jetzt nicht mehr gebrauchen, sondern wir brauchen die Dynamik in der Resilienz. Und deswegen so ein bisschen dieses aufgegriffen Resilienz 2.0, da gibt es ja auch den einen oder anderen, der dazu forscht. So, und jetzt muss man ja sagen, in was müssten wir denn eigentlich resilient sein? Und wir verorten das ja meistens auch im Kontext von Menschen, also von Individuen. Und ich würde hier, wir gucken auf die organisationale Ebene und deswegen ist es nicht die eine Resilienzperspektive, sondern es ergeben sich automatisch, ne, ob es das Geschäftsmodell ist, wo man sagt, ne, wie können wir das eigentlich sicher aufstellen, ob es die Strategie ist, die Organisation vom Aufbau her, also die Aufbauorganisation, wie können wir die aufstellen, dass sie die Krisen ganz gut kompensieren kann? Wie müssen wir Führung dann aufstellen? Und so haben wir quasi wie an der Perlenkette oder Perlenschnur aufgereiht, was für unterschiedliche Resilienzperspektiven sich da auftun, die zusammengenommen dann dazu führen würden, dass wir so eine organisationale Resilienz haben. Weil wenn wir diese, was du eingangs gesagt hast, diese Multikrisen oder diese Polykrise angucken, eine Polykrise, das, was ja daran so bemerkenswert ist, dass die Krisen nicht nebeneinander existieren, sondern miteinander in Wechselwirkung stehen. Mhm. Und diese Komplexität, auf die sind wir interessanterweise nicht so richtig vorbereitet gewesen, obwohl wir, ich habe es nochmal nachgeguckt, seit wann wir in Organisationen über VUCA reden. Und die ersten haben ja auch schon gesagt, ach, alter Hut, ne, VUCA ist vorbei. Nee, VUCA ist jetzt, VUCA fängt gerade an. Und es ist ein bisschen wie die theoretische Führerscheinprüfung. Wir kennen alle Schilder und Regeln und dann fährst du das erste Mal wirklich im Straßenverkehr und denkst, scheiße. Ja, weil die Komplexität eines Straßenverkehrs mit allen Verkehrsteilnehmern einfach eine ganz andere Nummer ist als der theoretische Angang. Und das ist die Lernkurve, die wir aus meiner Sicht alle nehmen müssen. Und damit meine ich, Unternehmensentscheiderinnen und Entscheider, genauso wie Führungskräfte darunter, Mitarbeitende, aber auch Berater. Also ne, Berater können auch nicht mehr so weitermachen wie vor 10 Jahren. Auch wir müssen gucken, was müssen wir über den Haufen werfen, was müssen wir lernen, um dem anders zu begegnen. Und deswegen ist es so eine Multi-Resilienz-Perspektive, die wir versuchen aufzumachen, um nicht nur beim Problem stehen zu bleiben, sondern auch Handhabe und Diskursaufschlag zu machen.
Ja, du hast auch den sehr geschätzten Berater Michael Faschingbauer zitiert. Und zwar hast du auch den, oder ihr, habt auch das Prinzip von Effectuation mit ins Spiel gebracht, was ich erst kürzlich kennenlernen durfte. Vielleicht kannst du ein paar Worte verlieren, weil das, was wir jetzt sagen, ich nehme mal den Maschinen, also hier ringsrum, ich sende aus Würzburg, hier ringsrum, hier ist Brose, hier ist ZF. Das heißt, wir haben hier richtig viele große Automobilzulieferer, die auch zum Beispiel im Bereich der Verbrennermotoren natürlich oder für klassische Verbrennerautos produzieren. Sei es ein Getriebe von ZF, sei es bestimmte Lichtmaschinen bei Brose etc. Und für die ist das natürlich jetzt irgendwie... Es ist volatil, unsicher, komplex und mehrdeutig, allein schon aufgrund der politischen Gegebenheiten. Ja. Wir haben plötzlich eine CDU, die sagt, nee, es gibt keinen Verbrenner aus. Das heißt, auch von oberer politischer Führung, die auch bis Einfluss nehmen auf die EU so stark, dass sich das ändert. Das heißt, also ich möchte auch nicht in deren Chefsessel sitzen, jetzt Entscheidungen zu treffen, wo geht's gerade hin. Und was würdest du denen sagen? Also wenn wir von Effectuation ausgehen, dann gehen wir davon aus, dass du mit dem arbeitest, was du irgendwie hast. So würde ich es mal runterbrechen. Kann es mich gerne korrigieren. Wie können die so eine organisationale Resilienz anstreben, dass die nicht tausende Mitarbeiter über Bord werfen müssen, dass die morgen kündigen müssen? Ich weiß, das ist eine sehr herausfordernde Frage, aber was würdest du denen anbieten?
Also gerade die Automobilzulieferindustrie ist ja wirklich doppelt gebeutelt, wie du es gesagt hast. Und die politischen Rahmenbedingungen, und die gestaltet ja nicht nur die Ampel, sondern die gestaltet auch die Opposition, die Unsicherheit. Da hängen die ja am doppelten Fliegenfänger. Nämlich einmal die politischen Umstände und das andere ist, was machen denn die großen OEMs? Also die hängen ja hinten dran, auch an deren Strategie. Und das ist schon unzweifelhaft herausfordernd. Wenn ich, jetzt mache ich mal so ein bisschen Besserwisserei hier, ist mal leicht, wenn man nicht selber im Sessel sitzt.
Plattform, alles gut.
Okay, dann gebe ich mal Gas im Besserwissen. Wenn ich in diesem Chefsessel sitzen würde, würde ich sofort auch versuchen, meine Innenorganisation effizienter, produktiver und resilienter aufzustellen. Mhm. In meinem Verständnis ist das aber nicht, indem ich 10.000 Mann entlasse. Das kann ich zwar linear sofort in der BWA sehen. Und das würde mir wahrscheinlich sofort Sicherheit geben, weil ich kann sehen, okay,
betriebswirtschaftliche Auswertung, für die es nicht kennen, genau.
Ich kann es sofort in den Zahlen sehen, linear. Das kann mir vielleicht Sicherheit geben, aber die Organisation ist kein bisschen resilienter darüber. Sie hat Wissen verloren. Sie ist nicht wendiger geworden. Sie ist nicht schneller geworden. Sie ist nicht produktiver geworden. Wir sehen die schlechten Zahlen von der Restrukturierung in den Studien. So viele Restrukturierungen funktionieren nicht. Wir haben die Survivor-Effekte, die sind gemessen. Also es wäre, wenn es nicht bezahlenseitig unbedingt unerlässlich ist, weil man sagt, naja, sonst müssen wir Insolvenz anmelden, ne? Da geht jetzt nichts anderes, würde ich sagen, ich würde einen großen Aufräumprozess starten. Und ich würde den Aufräumprozess mit den Leuten starten. sagen, so Leute, das ist die Situation, in der wir stecken. Jetzt krempeln wir mal bitte alle die Ärmel hoch und jeder findet die Potenziale, die wir haben, damit wir uns hier wieder richtig aufstellen können. Was die Arbeitgeber unterschätzen, ist, dass wir doch ganz viel Loyalität im System haben. Die wird aber nicht abgegriffen, die Loyalität, weil viele Arbeitgeber eben dann noch in dem Gegeneinander denken. Und ich würde in hohem Maße das abgreifen. Das wäre das, was ich in der Innenschau tun würde. Wir sehen in unseren Studien zum konzentrierten Arbeiten, dass wir fünf Tage pro Monat pro Mitarbeiter verlieren über unsinnige Meetings und unkonzentriertes Arbeiten ständig unterbrochen werden. Das würde ich alles eliminieren. Also ich würde richtig Hausputz machen. So, und strategisch, das ist natürlich die Außenperspektive, wäre für mich die Frage, mit wem muss ich eigentlich sprechen, um eine Situation zu bekommen, die nicht mehr so binär ist. Also dieses zwischen den, sind wir jetzt Verbrenner, sind wir jetzt Elektro, wo gehen wir eigentlich hin? Und wenn das nicht zu klären ist, und dann kommen wir zum Effectuation. Weil Effectuation heißt ja ein mittelorientiertes Vorgehen in unsicheren Zeiten, wenn ich es wirklich nicht weiß. Und dann würde ich, also im Vergleich zu ganz normalen, auch so wie es gelehrt wird, linearen betriebswirtschaftlichen Perspektive, wir haben ein Ziel und verdichten alle Mittel auf dieses eine Ziel. Das ist die Mittelorientierung. Wir haben Mittel und welche strategischen Initiativen können wir aus diesen Mitteln heraus entwickeln? Also ein komplett umgekehrtes Vorgehen. Und dann würde ich gucken, szenarisch, Szenario A, was passiert wenn? Szenario B, was passiert wenn? Szenario C, was passiert wenn? Und die drei Szenarien strategisch ausformulieren und Zahlen drunter setzen. Weil wenn ich es doch nicht weiß und ich habe keine Möglichkeit, es zu wissen, dann ist das Einzige, was mir bleibt, die Zielorientierung aufzulösen und über Szenarien das Ding zu führen und irgendwie safe zu machen. Und das ist natürlich, also managementseitig eine Hausnummer. Das ist, da muss man können, sagen wir es mal so. Ja, ist nichts mehr für Schönwetter, Kapitäne. Aber es geht. Und die Methoden, und das finde ich so wichtig, die Methoden sind alle da. Und wir haben aber oft, und das sehen wir, wenn wir forschen, dass Daten aus der psychologischen Forschung, aus der neurowissenschaftlichen Forschung keinen Eingang finden in die Arbeitsgestaltung. Und das wollen wir mit dem Buch so ein bisschen auch verändern, dass wir sagen, guck mal, hier sind ganz viele Daten, es ist belastbar, es ist Evidenz, die wir dir hier liefern. Da kannst du drauf vertrauen, das ist gemessen.
Bitte. Ganz kurz, neben eurem Buch möchte ich für die Zuhörerinnen gerne noch ganz Buch Flow at Work von Friederike Fabricius empfehlen, weil die ja aus neurowissenschaftlicher Perspektive das sehr tief mit Brain Hacks und sowas geforscht, erarbeitet und auch Lösungsvorschläge gemacht hat. Also kleiner Folgentipp auch, könnt ihr mal runterscrollen hier in der Liste, findet ihr auch Friederike Fabricius dazu.
Und deswegen, das ist eine Fachfrau und die hat dazu auch geforscht, die hat dazu gearbeitet, das ist belastbar, das ist Evidenz. Und das möchte ich so gerne da reinrufen in die Chefsessel, zu sagen, du brauchst jetzt eine transdisziplinäre Planung für und Strategieentwicklung für diese herausfordernde Zeit. Es ist möglich, es ist machbar und bitte verfall nicht in deinen Autoritätsreflex, weil die Auswirkungen, und das versuche ich mal im Buch zu beschreiben, wären fatal. Es ist ein Rückschritt fürs Geschäft, das ist nicht nur ein Rückschritt auf Führungsebene, das ist ein Rückschritt fürs Geschäftsmodell.
Ich komme trotzdem noch mal kurz vorbei zum Stänkern. Und zwar.
Raus damit.
Ich komme ja aus einer sehr hierarchischen Organisation, ursprünglich nämlich aus der Bundeswehr. Und ich sage mal so, im Gefecht ist keine Zeit für Diskussionen. Und ich übertrage das jetzt wirklich auf Krise. Und das, was ja wirklich, also diese Schläge, die es gab mit Corona, mit Energiekrise, mit Ukraine-Krieg, mit Lieferschwierigkeiten, bam, also es gab ja links, rechts Watschen, wie wir hier in Bayern sagen würden. So schnell konnte man ja gar nicht gucken, da kam es angeschallert. Und ich bin an sich, bin ich bei dir, dass man die Kompetenz der Mitarbeitenden integriert, das Wissen abruft etc. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass man sehr, sehr viel Unruhe in so ein System bringen kann. Denn es gibt auch die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden, die sagen, kommt, ihr seid doch bezahlt dafür, dass ihr entscheidet und sagt doch, wo es lang geht und fragt mich als Busfahrer, ich bin jetzt polarisieren natürlich ein bisschen, fragt mich jetzt als Busfahrer nicht, wo die Firma hingehen soll. Und vor allem, wenn ihr alle 2 Wochen einen neuen Gesprächskanal aufmacht und mich fragt, wie machen wir das, wie machen wir das? Ey, ich bin hier, um Bus zu fahren und nicht, um eure Managemententscheidung zu treffen. Und da habe ich so ein Störgefühl, wo ich sage, naja, müssen die nicht auch einfach entscheiden, müssen die nicht einfach sagen, dafür haben sie ja ein MBA gemacht.
Also das ist so interessant. Ich habe das ja in einem sehr großen, sehr renommierten Universitätskrankenhaus, das ich begleitet habe mit der neuen Strategie. Und dann hat der Vorstand gesagt, ach, und dann wird demokratisch diskutiert, ob das Bein abgenommen wird oder nicht.
Gesagt, ja, Ärzte denken da ähnlich.
Nein, ja, nee, gut, die Medizin kommt aus dem Militär, ne? Das Krankenhaus kommt aus dem Militär. Also das hat ähnliche Strukturen. Gesagt, nein. Und das ist für mich ein totales Missverständnis, was wir nicht geschafft haben, also wir Berater nicht geschafft haben, aufzulösen, dass das so verstanden wird, wenn wir die Hierarchie wegnehmen, bleibt nichts übrig und Chaos und alle diskutieren alles. Wir brauchen immer Entscheidungsklarheit. Und die Person, die entscheidet, die muss das können. Ja, das ist unzweifelhaft erforderlich. Das heißt, wenn wir sagen, wie das im Beta-Kodex zum Beispiel ist, dass dieses ist ein Organisationsmodell, da gibt es eine formale Hierarchie. Eine GmbH braucht qua Gesetz eine Geschäftsführung, ein Organ, und der führt auch die Geschäfte, aber er steuert nicht mehr das Operative, sondern die operative Wertschöpfung wird möglichst nah am Markt und am Kunden erbracht, und zwar in Teams. Mit einer hohen sozialen Dichte, das heißt, die sind auch, da ist richtig Karacho drin, dass die versuchen, wollen ihr Bestes erreichen. So. Weil, wenn der Kunde, wenn der Markt sich verändert, was brauchen wir ansonsten, wenn nur noch der Vertrieb Marktberührung eigentlich hat, in der Hierarchie ganz häufig, dann dauert es ewig, bis das durch die Organisation einmal bis ganz nach oben und wieder nach unten, bis irgendjemand was anders macht. Und die Leute erleben gar nicht den Effekt ihrer Arbeit, weil sie viel zu weit vom Kunden weg sind. So, das heißt, wir haben sehr klare Entscheidungslogiken, die sind nur nicht mehr stringent top-down, sondern wir haben dann in den lokalen Zellen, DM zum Beispiel ist so aufgebaut. Jetzt kann man sagen, naja, Handel, ne? Handel ist nochmal was Eigenes, aber DM ist wirklich ein großes Unternehmen und da steuert die Geschäftsführung nicht die lokale Wertschöpfung in den Regionen. Das ist abgekoppelt. Und insofern, wir gehen nicht ins demokratisch, alle diskutieren alles aus, jeder darf alles entscheiden. Das wäre, das haben wir gesehen, so ein bisschen bei der Agilität, als manche Unternehmen Agilität eingeführt haben und die Leute haben sich halb tot diskutiert und waren super erschöpft. Alle haben gesagt, was ist denn das für ein Mist? Ja. Also, Krise heißt, wenn wir gucken, ist es der eine, der es am besten weiß? Und der dann sagt, wie alle anderen es machen? Oder sind es die, die die wirkliche fachliche, inhaltliche Könnerschaft haben, da wo die Wertschöpfung läuft, die sagen können, wie müssen wir die Dinge hier verändern, damit wir näher am Markt sind, damit wir schneller sind, damit wir innovativer sind? Und ich behaupte, es ist nicht der eine oder die eine. Sondern selbst auf oberster Ebene, klar, haben wir eine Formalstruktur, es braucht einen Vorstand, Vorstandsvorsitzenden, alles klar. Aber auch da würde ich schon sagen, brauchen wir Teams in der Entwicklung der szenarischen Zukünfte, der szenarischen Strategien. Es gibt einen Letztentscheider, der mit seinem Blut da unterschreibt und zur Not auch den Sessel räumen muss, wenn es nicht klappt. Aber der Weg kann kein Top-Down-Weg sein. Ich hole die Intelligenz der Menschen nicht ab. Das würde bedeuten, dass der Vorstandsvorsitzende, meistens sind es ja nach wie vor Männer in Deutschland, alles besser weiß an Finanzthemen, an Innovationsthemen, an psychologischen Themen. Also die Bandbreite ist ja riesig. Und da kann ich nur sagen, den Supermann möchte ich gerne mal kennenlernen. Der das alles besser weiß und kann als seine Mannschaft. Und da finde ich, wird schon so klar, dass das nicht aufgeht. Ja. Und das heißt nicht, dass es nicht Entscheidungsklarheit gibt. Und manchmal, das vielleicht noch als Zusatz, ist in zellstrukturierten Organisationen die Entscheidungsklarheit höher als in hierarchischen, weil in hierarchischen Organisationen haben wir massive informelle Hierarchien. Das sehen wir bei jedem Veränderungsprozess. Da gibt es nämlich das offizielle Organigramm und ich versuche als Beraterin immer relativ schnell das Inoffizielle zusammenzubauen. Wo laufen eigentlich die Machtstränge hier? Also ja. So wahnsinnig klar ist es da jetzt auch nicht, ne?
Nee, ich muss gerade schmunzeln, weil ich das so ein bisschen analytisch im Coaching gerade betrachte in einer Organisation, wo es klare Hierarchien gibt und die sich auch gerade immer mehr Richtung Konzern aufstellen will. Und gleichzeitig, wenn du dann die Kommunikation mal analysierst über die Teams-Channel, also wer kommuniziert mit wem, dann ist das nicht der Weg von einem Kästchen zum nächsten, sondern dann wird einfach mal übersprungen und dann wird direkt an den Vorstand was adressiert, weil mit dem wir uns ja letztens im Bus getroffen oder im Zug. Das heißt, diese inoffiziellen Netzwerke, die offiziellen Kanäle, die laufen ja. Also es gibt ja auch diese schönen Illustrationen, wo du die Kästchen siehst, die schöne pyramidale Struktur und dann siehst du die ganzen Verbindungslinien von unten nach oben, weil der Sohn ist beim Fußball, der andere ist mit dem auf die Uni gegangen, hat da die Triple Crown MBA gemacht etc. Und dann wird ja das alles, kann man eigentlich das Underlay, nenne ich mal, nämlich das, die Hierarchie komplett wegnehmen und nur noch das Overlay ist interessant, weil das sind die informellen Strukturen und dann haben wir ja schon wieder fast holokratische Strukturen, weil dann kommt man auf diese dynamischen Kreise, Schwingungen etc. und Circle of Interest etc.
Und die würde ich gerne von vornherein bewusst nutzen, also quasi aus der Not eine Tugend machen. Und sagen, wie können wir immer in Bezug auf Wertschöpfung, das ist ja das größte Problem von New Work, dass das in diese Wohlfühl-Heizdecken-Ecke geschoben worden ist. Hier geht's ausschließlich darum, wie wir wieder wertschöpfungsorientierter arbeiten können, weil ehrlich gesagt hat das Industriezeitalter mit dieser ganzen Innenbeschäftigung, also Millionen von Berater haben Millionen Euro mit den Seminaren zur Kundenorientierung verdient. Warum brauchte es das? Weil die alle so weit vom Kunden weg sind. So, und das wollen wir doch weghaben. Wir wollen doch die Marktnähe herstellen, die Identifikation mit der Leistung, mit dem Produkt. Und deswegen versuche ich da immer so einen Stab zu brechen, wenn jetzt die ersten Oberschlauen schon sagen, ja, New Work is over. Und dann denke ich so, nee, Leute, hat noch nie mal angefangen. Ja, wir sind immer noch in den Kinderschuhen, weil wir haben die Fragen noch nicht beantwortet. Wir müssen sie weiter diskutieren. Wir müssen in diesen Suchprozess weiter investieren. Wir dürfen eben nur nicht an der Oberfläche bleiben. Und das ist, dann wird es problematisch. Also aufs Militär zurückzukommen, ich bin klar, es braucht Entscheidungsstrukturen und die sind in deiner Zeltstruktur anstrengender teilweise als in einer Hierarchie. Hierarchie ist total entlastend. Kann man auch immer sagen, ja, der da oben halt.
Ne? Melden macht frei und belastet den Vorgesetzten. So eine schöne Regel.
Exakt. Deswegen ist es leichter, für Führungskräfte auch leichter. Wenn wir aus der Sicht der Wertschöpfung gucken, hat es einfach immense Geschwindigkeitsnachteile und ich meine auch Nachteile an der Innovationsseite und vor allen Dingen an der Produktivitätsseite. Und ich glaube, die können wir uns nicht mehr leisten.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Zuhörerin-Tipp. Also eines meiner Lieblingsbücher ist mit Team of Teams von Stanley McChrystal, der mal ISAF Oberkommandier dann war, der gemerkt hat, okay, der ist nicht einfach die hierarchische militärische Organisation, ist viel zu langsam und kann überhaupt nicht auf die dezentralen terroristischen Netzwerke agieren, weil die halt viel flinker, agiler und dynamischer sind und hat dann nämlich diese interdisziplinären Teams zum Beispiel von NSA, Special Forces etc. zusammengestellt, um dieses interdisziplinäre Arbeiten zu ermöglichen und damit nicht mehr, dass er es auf den Tisch kriegt, sondern dass die Teams selbst entscheiden können. Also ist jetzt relativ rabiat, weil es ein militärisches Buch ist natürlich in der Umsetzung, aber von der Denke her hat man quasi da auch die Herausforderungen der Langsamkeit hierarchischer Organisationen erkannt.
Also ich weiß nicht, ob du, also vielleicht kleiner Einwurf noch, aber ob du hast bestimmt mal die Geschichte von dem Ernest Shackleton gelesen.
Dieser Antarktisausflug?
Ja. Und ich hatte in diesem benannten, berühmten Universitätsklinikum, hatte ich Shackleton als Beispiel genannt für Transformation. Und dann haben die gesagt, aber der hat es ja gar nicht geschafft. Weil es gab zur gleichen Zeit, gab es einen anderen Forscher auch, der sehr da königlich unterwegs war. Und der hat diese Überquerung geschafft. Allerdings waren sie dann alle tot. Und ist aber zu Ruhm und Ehre gekommen. Weil sie haben es geschafft, leider tot, aber geschafft. Und der Shackleton, das Schiff von dem und seiner Mannschaft, ist ja zerquetscht worden im Eis. So, und da war eigentlich total klar, das ist nicht zu überleben. Was hat der Mann gemacht? Der hat die Fähigkeiten eines jeden Crewmitglieds hat er gecheckt und hat sie dafür eingesetzt, der hat eine Gitarre mitgenommen. Also ich meine, im Packeis eingeschlossen, ja, du hast nichts, was nimmst du mit? Auf keinen Fall eine Gitarre. So, er hat die Gitarre mitgenommen, weil er gesagt hat, naja, wir müssen an der Stimmung arbeiten, wir müssen zuversichtlich bleiben. Der hat alle Mannschaftsmitglieder durchgebracht. So, aber die Erstreaktion aus hierarchischen Organisationen ist, der hat es ja nicht geschafft. Und da müssen wir mal gucken, was ist denn eigentlich das Ziel von dem, was wir tun? Ist es, ne, alle tot, aber dafür geschafft? Es ist jetzt ein Extrembeispiel, aber wir haben manchmal auch so komische Vorstellungen von Zielen für die Unternehmen. So, und ich meine, das Ziel darf nicht nur sein, wir haben das betriebswirtschaftliche Ergebnis erreicht und alle pfeifen aus dem letzten Loch. Schlechte Bindungswerte, Burnout-Quoten hoch, etc. pp. Das wäre so die Variante, alle tot, aber geschafft. Haben wir ein Interesse daran, Mensch zu verstehen, Dynamiken zu verstehen, Gruppendynamik zu verstehen, eine richtig coole, resiliente Organisation aufzubauen, die auch das Packeis überleben kann, auch wenn sie das unmittelbare Ziel verändern muss. Auf ein neues.
Ja, also ich finde ein Beispiel von Shackleton stark. Ich glaube, ich habe da einen Harvard-Online-Kurs zugemacht. Da ging es um diese Teamresilienz. Und was ich ganz stark fand, dass der Shackleton die größten, ich sag mal, Widersacher oder die größten Pessimisten zu sich ins Zelt geholt hat und sich intensiv mit denen beschäftigt hat, bis die wieder bergauf waren, bis die wieder besser drauf waren, bis die wieder gut drauf waren, und hat sich wirklich um die schwächsten Teammitglieder, also demotiviertesten, frustriertesten Teammitglieder gekümmert, um die wieder aufzubauen, damit die wieder nach Lebenssinn und Sinnhaftigkeit sehen und das Ziel. Und das, da geht ihr auch im Buch auch drauf ein, zum Beispiel Purpose, Sinnhaftigkeit und wo man es hingeht. Und auch, was du gesagt hast, diese Langlebigkeit, diese Resilienz, weil ich erlebe es halt auch in vielen Unternehmen, wo die Burnout-Quoten sehr hoch sind, weil einfach so viele Projekte gestartet werden. Und das Problem ist ganz oft die Reibungsverluste, dass man keine Selbstwirksamkeit mehr erlebt, weil es so viele Projekte sind. Es wird nichts mehr zu Ende gebracht. Und dass man wirklich wieder eindampfen muss und guckt, lass den Leuten nochmal einen Erfolg, dass ein Projekt zu Ende gebracht wird. Und dann gehen die ins Burnout, weil das halt wie ein Hamsterrad ist. Und dann verliert man einfach Leute, weil wenn man guckt, was mit Leuten passiert, die im Burnout waren, bis die wieder produktiv und wertschöpfend sind, ist halt ein ganz, ganz langer und schwieriger Weg. Und gleichzeitig hat man so viel als Unternehmen schon investiert in das Know-how der Leute, in das Wissen, dass man das nicht verlieren darf und sollte. Und jetzt mal ökonomisch gesprochen kann man es halt, früher ging das, da waren noch genug auf dem Arbeitsmarkt für bestimmte Tätigkeiten, aber das ist halt auch begrenzt. Und wenn man dann den Ruf auch weg hat, dass man Leute nur verheizt, wird es nicht funktionieren. Und wenn wir uns die großen Unternehmensbereiche angucken, wo das Hire and Fire Prinzip war, die erleben es jetzt auch, dass sie den Wandel reingehen müssen, sagen, okay, alle gehen mit 35 spätestens weg, weil wir unmenschliche Arbeitsbedingungen haben und da kann man halt keine Familie zu machen. Dann lösen die sich, glaube ich, auch allmählich, weil der Pool an vorhandenen, gesunden, leistungsfähigen Menschen, die das Potenzial mitbringen, ist halt begrenzt.
Und das ist, also das kann ich alles dreimal unterstreichen und 4 Ausrufezeichen. Und ich würde trotzdem noch einen Schritt weiter gehen, weil das kommt aus der Ich-Muss-Logik. Und ich würde so gerne weggehen von der Ich-Muss-Logik hin zu, was ist denn für mein Unternehmen das Beste? Also ganz zwangfrei drauf zu gucken, was ist für mein Unternehmen das Beste? Und wenn ich das verstanden habe, dass da, wo die Wertschöpfung stattfindet, das Beste ist, wenn diese Leute einen optimalen Leistungsrahmen kriegen. Und der hat was mit Menschen zu tun, ja, und mit Psychologie und auch mit Ergonomie etc. pp. Aber wenn ich das verstanden habe und diesen optimalen Leistungsrahmen biete, dann ist mein Unternehmen nicht nur resilient aufgestellt, sondern maximal betriebswirtschaftlich erfolgreich. Und wir sehen das zum Beispiel bei VD. Na, die Antje von Dewitz, die hat unglaublich lange und viel investiert in die Veränderung, in den Veränderungsprozess in ihrem Unternehmen.
Das ist also dieser Sportartikelhersteller, ne? Oder dieser Autohersteller, genau.
Ja, und die Leute eingebunden. Das war wirklich mit Sicherheit auch ein sehr anstrengender Weg. Fakt ist aber, dass sie jetzt deutliches Umsatzwachstum haben und interessanterweise das Umsatzwachstum abgekoppelt haben von, sie haben es geschafft, von ihrem CO2-Abdruck, den sie deutlich weiter senken. Das heißt, der Innovationsgrad ist nochmal deutlich gestiegen. Entschuldigung, die sind auch, haben auch, leben auch in dieser Zinspolitik, haben auch einen Angriffskrieg. Also die leben in der gleichen Wirtschaft wie die anderen Unternehmen auch. So. Und das heißt, die haben sehr langfristig diese Dinge aufgesetzt, kontinuierlich, hartnäckig weiter transformiert, an der Arbeit gearbeitet. Und sieh da, es ist betriebswirtschaftlich sehr erfolgreich. Wachstumsraten, von denen andere träumen. Und ein Riesenschritt gegangen in die sozial-ökologische Marktwirtschaft. Und deswegen, es gibt diese Beispiele, an denen wir sehen, dass das gelingen kann. Ja, also, und zwar in jeder Branche. Ich arbeite ja viel mit den Waldkliniken Eisenberg. David Ruben Thies, der hat nahezu alle Probleme gelöst, die das Gesundheitswesen so kennt, obwohl er ein ganz normales öffentliches Krankenhaus ist. Und deswegen möchte ich ermutigen, an der Stelle zu sagen, wählt nicht den Weg ins Top-Down, auch wenn der Reflex vielleicht da ist, sondern guckt, wie kann jetzt eigentlich diese Chance genutzt werden, um aufzuräumen, zu fokussieren, sich gut aufzustellen, weil die Krise, das ist ja eine Fantasie, dass die weggehen wird. Also Menschen sind so ein bisschen so, dass sie denken, naja, bald ist vorbei. Aber das wird nicht vorbei sein, sondern wir werden lernen müssen, damit umzugehen. Und jetzt kann man als Unternehmen sagen, naja, ich sitze das aus, dann sitzt du aber ziemlich lange. Oder zu sagen, okay, ich habe verstanden, die Dynamik ist so groß geworden, die wird sich nicht verändern. Jetzt muss ich nutze auch vielleicht diese Krise jetzt, um diese Resilienz herzustellen.
Vera, du hast eigentlich schon schöne Abschlussworte für den inhaltlichen Hauptteil gefunden. Gibt es etwas, was noch ein Herzensstück aus eurem neuen Buch ist, wo du sagst, Danny, jetzt haben wir hier gar nicht drüber gesprochen, das wäre mir total wichtig, dass wir wenigstens nochmal hier drauf eingehen. Gibt es da noch, wo du sagst, das ist noch offen und das sollten wir nochmal beleuchten?
Also wir haben ja versucht, Wissenschafts- und studienbasiert darzulegen, welche Potenziale jetzt da sind. Und da sind für mich zwei Sachen, die sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist dieses Thema fokussiertes Arbeiten. Dass die Hörerinnen und Hörer da vielleicht nochmal Lust haben, reinzuschauen, reinzuhören. Da habe ich ja auch ein paar Podcasts zu gemacht, kann man mal reinschnuppern. Die Potenziale sind immens, nicht nur, weil es die Produktivität steigert, sondern krass den Stress senkt. Etwas, was so kein Geld kostet, sondern so umgesetzt werden kann. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch in dem Buch aufgedröselt, auch anhand von Studien, wie ungenutzt die Arbeitnehmerpotenziale sind von älteren Menschen und von Menschen mit Migrationshintergrund, mit sogenanntem. Ich finde ja, das habe ich auch eine Meinung zu. Diese Potenziale, sie sind da. Und eben auch zu überlegen, wie können wir eigentlich unsere eigene Wahrnehmungsverzerrung alt gleich langsam zum Beispiel überwinden und diese ganzen Menschen ab 55 völlig anders ins eigene Unternehmen zu integrieren und zu gewinnen, auch länger zu bleiben. Das Potenzial ist riesig. Und nicht da stehen zu bleiben und zu sagen, jammer, jammer, es gibt keine Leute, also ist ein bisschen hart, aber ne, es gibt keine Leute, sondern es gibt ganz viel. Wer ist die Person oder sind die Personen in der Organisation, die sich darum kümmern können, jetzt coole Konzepte zu entwickeln, wie das gelingen kann, von anderen Unternehmen, die das schon machen, lernen kann, dann lösen sich viele Probleme.
Sehr schön.
Simsalabim, weißt du?
Es ist fast schon zu einfach.
Ja, es ist wahnsinnig einfach. Ich gebe zu, es ist herausfordernd, gar keine Frage, aber aufgeben gilt nicht.
Aufgeben gilt nicht, nein.
Ja.
Ja, liebe Vera, erstmal vielen, vielen Dank. Damit würde ich so ein bisschen den Hauptteil mit diesem Appell abbinden und hätte noch ein paar persönliche Fragen an dich. Mhm. Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Selbstführung.
Oh, bist flink. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Dass ich meine zwei Staatsexamina bei Jura geschafft habe, obwohl ich niemals zuvor in meinem Leben gelernt habe.
Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Geduld. Es ist, viele sagen ja im Vorstellungsgespräch, wenn sie nach Schwächen gefragt werden, ich bin ungeduldig. Und dann denke ich immer, Leute, wenn ihr wirklich ungeduldig wärt, dann wüsstet ihr, dass das ganz schön Mist ist. Und das, ich habe es bis heute nicht gelernt. Es ist Mist. Ich hätte es gerne.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
100 Jahre Einsamkeit von Marquez. Das hat mich unglaublich befasst, dieses Buch. Also Businessbücher oder allgemein?
Du kannst es ganz allgemein sagen. Also wenn dir die Bibel rausrutscht, das ist völlig legitim. Es kann aber auch der Schönfelder sein.
Na, der hat es jetzt nicht so gerissen. Boah, drei Bücher, das ist schwer, weißt du, denn ich habe mit 18 schon ausgerechnet, wie viele Bücher ich in meinem Leben lesen kann. Und es waren erschreckend wenig. Deswegen, ich lese sehr, sehr viel und sehr gerne. Ich glaube, das Buch von Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken, hat wahnsinnig viel bei mir nochmal bewirkt. Hm. Und das dritte vielleicht ist Im Grunde gut. Von dem Rutger Bregmann, immer wenn ich so verzweifle zwischendurch und denke, ich könnte sie schütteln, dann gucke ich das Buch nur an und dann weiß ich schon, ist alles gut. Ne? Wir werden das schaffen. So, das sind die drei Bücher, würde ich sagen. Aber schwer. Oh, schwer, das ist die schwerste Frage.
Ja, nächstes Mal mache ich so lebensphasenbezogene Fragen.
Ja, das wäre schön.
Was hat dich von 14 bis 14,5 am meisten beschäftigt?
Das Buch der lächerlichen Liebe von Milan Kundera.
Ah, das stimmt. Das steht bei uns auch im Familienregal. Das hat meine Frau gelesen, nicht ich.
Aber ich könnte es dir sagen, quasi in jeder Phase. Ja. Richtig.
Welche Glaubenssätze haben dich in deinem Leben behindert und welche haben dich zum Erfolg geführt?
Also was mich zum Erfolg geführt hat, ist ein bisschen mein Trotz. Und der Satz dahinter ist, das wäre ja wohl gelacht. Also dann wenn ich das Gefühl habe, es geht nicht mehr, dann denke ich so, nee, das wäre wohl gelacht. Kann nicht sein. Es ist meine Energie, um weiterzumachen, auch wenn es aussichtslos erscheint. Und dieser Glaubenssatz, der glaube ich, so am meisten geknickt hat, ist auch so ein bisschen weiblicher Glaubenssatz, nimm dich nicht so wichtig. Das ist, in manchen Situationen, wo ich sagen würde, wenn der nicht so da gewesen wäre, dann wäre ich einfach schneller gewesen und hätte mehr meine PS noch auf die Straße bringen können.
Finde ich gut, nehme ich mit als Vater von zwei Töchtern, dass das erst gar nicht hochkommt. Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Erleben ist das Ergebnis von Aufmerksamkeitsfokussierung. Der Kernsatz auf so einen hypnosystemischen, der hat alles auf den Kopf gestellt, würde ich mal sagen. Die Menschen geben ihr Bestes. Das ist so ein bisschen aus der Traumatherapie so ein Kernsatz. Mein Gegenüber gibt sein Bestes. Was mir unglaublich häufig hilft, wenn ich so das Gefühl habe, ich finde gerade keine Brücke. Oder in mir kommt so ein Abwertungsding, wo ich denke, was für ein Depp. So gibt's ja auch. Ne? Auch Coaches leiden an sowas. Sie merken es nur schneller. Und das Dritte ist, vielleicht auch aufgeben gilt nicht.
Aufgeben gilt nicht, stark. Cool. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Nelson Mandela. Ich würde so wahnsinnig gerne, der hat ja in seiner Biografie geschrieben, als er nach 27 Jahren Terror, Vergewaltigung, Demütigung, also er hat das ganze menschliche Abgrundprogramm erlebt, was man sich vorstellen kann. Er hat gesagt, als er durch dieses Tor gegangen ist in die Freiheit, hat er gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, ob du all das da lässt oder ob du es mitnimmst in dein Leben. Und das hat, da kriege ich eine Gänsehaut, wenn ich sage, weil es mich so berührt, weil es für mich so wahnsinnig deutlich macht, was Menschen können, wie viel Kraft in uns steckt. Und also mit dem mal so einen ganzen Abend zu verbringen, und das fände ich wahnsinnig interessant.
Ja, stark wurde auch noch nicht genannt hier im Podcast. Und ich habe jetzt bereite gerade noch so eine Resilienzausbildung vor. Und neben ganz vielen Zitaten von Viktor Frankl habe ich ganz viel von Nelson Mandela gefunden. Mhm. Also auch, ist ja eine ähnliche oder eine nicht vergleichbare, aber auch eine Leidensgeschichte wie bei Frankl. Und dann aber zum Positiven das Leben weitergeführt mit dem Hinterlassen des Negativen. Und da gibt es ganz, ganz starke Zitate auch von Nelson Mandela. Stark. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Also studier nicht Jura. Spar dir die 8 Jahre. Nein, also ist wahrscheinlich jetzt nicht sehr romantisch gewesen, aber ansonsten würde ich sagen, hey, du machst es schon. Also komm, go ahead. Also ich glaube, diese Ermutigung würde ich meinem, deswegen schlägt mein Herz auch so für die jungen Leute, finde ich diese Ermutigung so wichtig. Und ich würde es mir selber auch sagen. Und das mit Jura auch.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Dass ich es gelebt habe, das Leben, und dass ich mit den lieben Menschen um mich herum das gelebt habe und dass ich kein Arsch war. Also, wenn ich es mal so deutlich sagen darf. Weil Gelegenheiten dafür gibt es ja genug. Oder Einladungen vom Leben.
So, das ist schon wieder eine andere Perspektive, ja.
Ja. Einladung abgelehnt zum Arschrennen.
Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ja, das sind wir bei Aufgeben gilt nicht. Also ich habe in meinem Leben sehr frühzeitig erleben dürfen, dass das Leben echte Packungen zu bieten hat, mit schweren Krankheiten und auch in Familie und Dramen. Also wirklich große Geschichten. Und ich glaube, das hat mich da total durchgetragen. Und ich deswegen glaube ich auch an die Resilienz. Also ich finde es so wahnsinnig wichtig, auch was du da aufbaust, weil das ist, das holt das aus uns heraus, was da ist. Und deswegen, ich bin da so ein, ja, aufgeben gilt nicht. Das ist schon das Motto.
Aufgeben gilt nicht. Ein hervorragender Abschlusssatz. Liebe Vera, vielen, vielen lieben Dank für dieses ja philosophische, tiefgründige, fundierte und auch sehr kurzweilige Gespräch. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ich danke dir. Es war auch sehr lustig.
In diesem Sinne, tschüss.
Tschüss.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.